Ihr seid es euch selbst und dem Team auch schuldig, dass euer Betrieb funktioniert. Und da kann nicht einer bis zum Sankt-Nimmerleins-Tag durchgeschleppt werden. Wenn ein Fehlverhalten erneut auftritt und ihr habt darüber gesprochen und es ist vollkommen klar, der weiß Bescheid, dass das nicht geht, dann zieht das durch.
UOP Podcast Praxiswissen to go.
Eine Kündigung ist nie schön, aber manchmal unvermeidbar, wenn Fehlverhalten trotz mehrerer Hinweise nicht nachlässt. Willkommen zu einer neuen UP-Podcast-Folge, in der wir folgender Frage nachgehen: Wie können Ermahnung, Abmahnung und Kündigung rechtssicher und fair eingesetzt werden, ohne das Teamklima zu belasten? Unser Buchner-Referent Björn Schwarz hat unsere Justiziarin Laura Albrecht im Podcast zu Gast. Sie sprechen darüber, wann welche Maßnahmen sinnvoll sind und worauf dabei geachtet werden muss.
Hallo und herzlich willkommen zum UP-Podcast. Heute geht es um ein arbeitsrechtliches Thema. Wir sprechen über den Bereich Ermahnung, Abmahnung, Kündigung und was es so mit Mitarbeiterführung drumherum hat. Ich bin Björn und weil ich den Führungsteil kann und den rechtlichen Teil mehr so ein bisschen, habe ich heute an meiner Seite Laura. Hallo Laura.
Moin Björn.
Laura, warum habe ich dich mitgebracht?
Ja, also ich hoffe natürlich, weil ich so eine nette Gesprächspartnerin bin und vielleicht auch, weil ich bei Buchner Syndikusrechtsanwältin bin und deshalb die rechtlichen Themen immer genau in meinem Bereich liegen.
Jetzt haben wir uns vielleicht ein heikles Thema ausgesucht aktuell in unserer Branche bei den Praxisinhaberinnen und Praxisinhabern, weil Kündigung ist ja eher so ein Reflex gerade, das wollen alle lieber nicht, weil wir Fachkräftemangel haben, weil es lange dauert, bis ich eine Stelle neu besetze. Und ich finde aus meiner Sicht als Berater für Praxen da draußen, dass Kündigung trotzdem sein muss, weil wenn du jemanden lange mitschleifst, dann kann das auch Auswirkungen aufs Team haben, negative Auswirkungen auf andere Praxis, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in den Praxen. Und von daher darf man vor Kündigung keine Angst haben. Siehst du das auch so?
Ich sehe das ganz genauso. Wie du schon sagst, das kann also das ganze Team runterziehen, die ganze Performance einer Praxis. Es kann für alle nachteilig sein, für die Patienten, für das Team, für dich selbst, für den ganzen Erfolg deiner Praxis. Und es ist eigentlich egal, welche Zeiten so herrschen auf dem Arbeitsmarkt, ob das wie jetzt eher ein Arbeitnehmermarkt ist oder eher ein Arbeitgebermarkt. Eigentlich herrscht da immer so eine diffuse Angst vor, weil jetzt ist es eben, ja, finde ich noch neue Leute, schaffe ich es, die Stelle zeitnah nachzubesetzen. Vorher, als es mehr so ein Arbeitgebermarkt war, da war eben immer die große Angst, oh Gott, Kündigungsschutzklage. Was passiert, wenn sich ein Arbeitnehmer dagegen wehrt, dass ich jetzt die Kündigung ausgesprochen habe? Oder ich habe sogar Angst, neue Leute einzustellen, weil ich mal gehört habe, dass wenn die erstmal die Probezeit überstanden haben, ich dann gar nicht mehr von denen loskomme. Wenn ich dann doch sage, oh, ich muss mich trennen oder ich will mich verkleinern, dann habe ich die ewig am Hacken und ich schaffe es nicht mehr, von denen loszukommen. Aber wir wollen ja heute eigentlich mal zeigen, dass es kein großes Thema ist, dass es auch wichtig ist, wenn man sich dazu entscheidet, sich zu trennen, das auch durchzuziehen und dass man keine Angst davor haben muss.
Okay, und optimalerweise braucht man vielleicht die Kündigung gar nicht. Ich bin ja auch ein Fan davon, eine Abmahnung nicht zu brauchen. Ich habe ja so eine ganz krasse Meinung und ich sage, eine Praxis, die eine Abmahnung ausspricht oder eine Inhaberin, ein Inhaber, eine Chefin, ein Chef, die eine Abmahnung ausspricht, da ist es im Bereich Führung schiefgegangen, die hat so ein bisschen bei Führung versagt. Weil aus meiner Sicht, ja, Achtung, ich bin auch dafür, dass wir uns von Mitarbeitern trennen, wenn es gar nicht mehr passt. Ich habe nur manchmal so das Gefühl, dass eine Abmahnung genutzt wird als einfaches Instrument, um nicht führen zu müssen. Weil man weiß, okay, das habe ich mal gehört, ich kann eine Abmahnung aussprechen. Wenn jemand was gemacht hat, was ich doof finde, dann schreibe ich eine Abmahnung. Wir besprechen gleich nochmal, was man genau tun muss, wenn man sie dann tatsächlich braucht und nutzen möchte. Und dann lege ich die hin und sage, du hast jetzt eine Abmahnung, dass ich war nicht einverstanden mit dem, was du gemacht hast. Dann kann ich aber aus meiner Sicht mehr in der Praxis, im gesamten Team kaputt machen, wenn ich das unreflektiert einsetze, als ich damit vielleicht mir versprochen habe, dass es mir nützt. Deswegen finde ich, das Thema ist ein wichtiges Thema, muss aber immer eingebunden sein in ein Konstrukt aus Mitarbeitergesprächen. Also es muss in deiner Praxis Möglichkeiten geben, Mitarbeitergespräche zu führen, sowohl strukturierte Mitarbeitergespräche, die regelmäßig stattfinden, als auch, dass ich einen Mechanismus oder mir einen Prozess überlegt habe, wie gehe ich denn mit Leuten um, mit denen ich nicht mehr zufrieden bin. Also dass ich ein Kritikgespräch führe oder ein Feedbackgespräch führe. Und in meiner Welt würde ich sagen, okay, ich führe mit den Instrumenten, die ich habe und dann lasse ich die Abmahnung aus, weil ich das Gefühl habe, das hat ein komisches Signal an andere und wenn es dann nicht mehr geht, also wenn wir im Kritikgespräch Dinge besprochen haben und ich sage, Achtung, wenn es nicht besser wird, muss ich mich und möchte ich mich von dir trennen, dann würde ich ohne Abmahnung gleich kündigen. Nicht leichtfertig, aber dann schon zu einem bestimmten Punkt. Ist es nicht okay, was ich so mir vorstelle?
Also ich verstehe total, wo du herkommst, weil es gibt dieses Negativbeispiel leider auch immer wieder. Ein Praxisinhaber oder eine Führungskraft, wie auch immer, möchte scheinbar gesichtswahrend agieren, am liebsten irgendwelchen unangenehmen Personalgesprächen. Gerade wenn das ja auch noch so negative Themen zum Inhalt hat, findet das ja auch keiner so richtig toll und brennt dafür, solche Gespräche zu führen. Dann sagt man lieber, ach, da setze ich mich heute nach Dienstschluss nochmal hin, alleine in mein stilles Kämmerchen. Und dann schreibe ich das mal richtig runter, was mich alles belastet. Ohne dass ich das vorher einmal zur Ansprache gebracht habe und dann knall ich dem das auf den Tisch morgen. So soll es auf keinen Fall sein. Und sowohl kommunikativ, zwischenmenschlich als auch rechtlich. Denn wie du schon sagst, wenn man nie darüber gesprochen hat, dann ist es zu spät und gleichzeitig auch zu früh für eine Abmahnung. Das macht einfach an dieser Stelle keinen Sinn. Also da kann man so vieles auffangen, einfach indem man gute Teamgespräche führt. Mhm. Und rechtlich ist es eben auch eine heikle Sache, wenn man sowas nie angesprochen hat. Und auf einmal kommt so eine Abmahnung aus dem Nichts, weil Abmahnungen können immer nur an steuerbarem Verhalten ansetzen. Wenn jemand gar nicht weiß, dass er da irgendwas verkehrt gemacht hat und ich ihm das auch nie gesagt habe und plötzlich kriegt er da so einen vorgeknallt, dann ist das demotivierend und kann auch noch rechtlich nicht haltbar sein, weil wenn er gar nicht weiß, um was für ein verkehrtes Verhalten es sich gehandelt hat, kann er es auch nicht steuern und kann es auch nicht anders machen oder sich anders verhalten. Und dann hast du auch nochmal einen wichtigen Punkt angesprochen, nämlich die Sache mit, dann kann man auch einfach so kündigen. Mhm. Ich glaube, da muss man nochmal eine wichtige Sache ansprechen, wenn man über diese ganzen disziplinarischen Maßnahmen im Arbeitsrecht spricht, also Abmahnung, Kündigung, Ermahnung, dann ist Dreh- und Angelpunkt ja das Kündigungsschutzgesetz.
Okay.
Und das Kündigungsschutzgesetz gilt nicht für Kleinbetriebe, also zumindest das reguläre Kündigungsschutzgesetz. Kleinbetriebe sind all die Betriebe, die regelmäßig nicht mehr als 10 Personen beschäftigen. Früher waren das 5 Personen. Und ja, Teilzeitangestellte gelten da eben anteilig oder prozentual. Und wenn ich jetzt so einen Kleinbetrieb habe, ich beschäftige nicht mehr als 10 Personen, dann muss ich auch gar nicht dieses Abmahnungen sammeln, ne, was man so vor Augen hat. Oh, ja. Mindestens 3-mal eine Abmahnung aus dem gleichen Grund, bevor ich eine Kündigung aussprechen kann. Ne. Das, der reguläre Kündigungsschutz gilt eben für Angestellte im Kleinbetrieb nicht so in der Art. In der Art sage ich jetzt ganz bewusst, weil trotzdem muss man sich da an ein paar Maßgaben halten. Aber da ist das eben nicht vonnöten, dass ich da jetzt groß vorher Abmahnungen ausspreche. Da habe ich eben keinen Kündigungsgrund vorzubringen. Da bin ich relativ frei in der Kündigung und kann mich dann eben auch schnell trennen. Und das trifft ja, glaube ich, wirklich auf viele unserer Kunden oder auf viele von euch Therapeuten draußen, trifft das ja zu, dass die regelmäßig eben nicht mehr als 10 Leute beschäftigen und damit auch in die Kleinbetriebsregelung zählen.
Okay, dann lass uns mal diesen Strang vielleicht mal durchspielen und dann gehen wir gleich mal zu den größeren Praxen, die es ja auch gibt, beziehungsweise zu dem Fall, dass wir sagen, wir wollen oder müssen Abmahnungen nutzen. Das heißt, wir haben jetzt ein Praxishandbuch. Im Praxishandbuch haben wir genau beschrieben, wie läuft es mit Mitarbeitergesprächen, wie läuft es aber auch mit Kritikgesprächen. Jetzt habe ich mit einem Mitarbeiter 2 oder vielleicht 3 Kritikgespräche geführt und auf das Verhalten, was mir nicht passt, was nicht funktioniert, hingewiesen. Damit ist es, um mal dein Wort aufzugreifen, es ist steuerbar für den Mitarbeiter. Und jetzt kommt es wieder zum Verstoß gegen das Problem, was wir haben, nicht sauber dokumentiert, nicht den Termin hält für Dokumentation benutzt, nicht in einem Pflegeheim, wo wir arbeiten, so benommen, wie wir es mit dem Pflegeheim besprochen haben. Und es kommt das nächste Gespräch und ich sage, hey, jetzt geht es nicht mehr, ich verliere auch mein Gesicht, wenn ich dich weiter beschäftige, dem Heim gegenüber, den anderen Kollegen gegenüber. Was mache ich dann als Praxisinhaber, um diesen Mitarbeiter jetzt zu kündigen? In einer kleinen Praxis mit weniger als 10 Mitarbeitern.
Ja, da würde ich eben wirklich überlegen, macht jetzt eine Abmahnung noch Sinn? Mache ich das tatsächlich, weil ich glaube, das ist nochmal eine sinnvolle Sache. Der hat es vielleicht vorher nicht verstanden, der hat die Ernsthaftigkeit nicht gespürt. Wenn ich das Gefühl habe, ja, das hilft jetzt einfach nochmal, das Ganze schriftlich zu Papier zu bringen. Ich meine, schriftlich kann man ja auch vorher schon was machen, man kann ja auch ein Gesprächsprotokoll führen und da ist einem ja freie Hand gelassen. Aber wenn man meint, das muss jetzt nochmal so richtig disziplinarischen Charakter haben, kann man natürlich nochmal eine Abmahnung aussprechen. Ne? Wenn man eine Abmahnung ausspricht, ist das sowohl sinnvoll als auch ein Muss, dass man das Ganze zeitnah macht. Also nicht erst dann wartet, bis da nach dem ungewünschten Verhalten ein halbes Jahr Zeit ins Land gegangen ist und dann kommt da unerwartet wieder so eine Abmahnung um die Ecke. Nee, das Ganze so, man geht von einem Zeitraum von 14 Tagen nach dem entscheidenden Ereignis aus. Wie gesagt, das ist ja nicht ein Muss. Wenn ich jetzt sage, ah, wir haben da jetzt schon zigmal drüber gesprochen. Also ich glaube nicht, dass eine Abmahnung da jetzt noch einen anderen Einfluss drauf hat. Und dass der Gesetzgeber fordert es ja nicht. Ich bin ja nur ein kleines Unternehmen. Dann kann ich einfach die Kündigung aussprechen. Ich habe mich trotzdem an die Kündigungsfristen zu halten, die entweder mein Vertrag, wenn ich da was Gesondertes aufgenommen habe, oder das Gesetz mir vorgibt. Das ist ja so ein bisschen gestaffelt, die Kündigungsfristen. Das geht ja immer in einem Monat Schritten weiter. Dann für 2 Jahre Betriebszugehörigkeit, 5, 8, 10, 12, 15 und 20. Und dann kann ich aber einfach ohne die Darlegung besonderer Gründe ja aus meiner, von meiner Seite aus das Arbeitsverhältnis beenden. Das Ganze hat schriftlich zu erfolgen und das Ganze ist natürlich auch als Kündigung eindeutig zu erkennen zu geben, also mit Kündigung zu überschreiben, dass auch für alle klar ist, um was für ein Schriftstück es sich da handelt. Und dann geht das tatsächlich auch ganz einfach. Also da hat dann der Arbeitnehmer, dem gekündigt wurde, auch nicht viel Möglichkeiten dagegen anzugehen. Denn für Kleinbetriebe, für die das reguläre Kündigungsschutzgesetz nicht gilt, also erster und zweiter Abschnitt, für die gilt eigentlich nur eine Maßgabe. Das Ganze darf nicht treuwidrig, unbillig oder einfach als Strafe passieren. Das heißt, da gibt es dann trotzdem noch so eine kleine Interessenabwägung. Okay. Also jemand, der jetzt tatsächlich schon 48 Jahre in diesem Betrieb arbeitet, hat sich vorher nie irgendwas zu Schulden kommen lassen und war der Top-Mitarbeiter und hat dann irgendwie noch 5 Kinder, für die er unterhaltsverpflichtet ist. Und dann kündige ich, obwohl es mir wirtschaftlich total gut geht, einfach aus einer Laune heraus. Da könnte dann, wenn der Kündigungsschutzklage erhebt, tatsächlich das Ganze als unbillig dargestellt werden oder rauskommen. Aber das ist jetzt halt ein Extrembeispiel. Eigentlich reicht da so eine grobe, ja, einfach so eine grobe Interessenabwägung, die aber bei Kleinbetrieben immer eigentlich zugunsten des Unternehmers ausfällt, weil man muss ja irgendwie eine Handhabe haben. Ne? Also man hat da ja auch nicht großen Rahmen und kann sagen, ach, den schiebe ich jetzt einfach nochmal auf den Arbeitsplatz XY. Ich habe ja sowieso noch 35 andere Angestellte. Da ist der Gesetzgeber also schon fair gewesen, hat gesagt, wenn du hier nur 3, 4 Angestellte hast, du musst ja auch irgendwie überleben, du musst funktionsfähig sein, du musst ja irgendwie noch deinen betrieblichen Alltag meistern können und da kann man nicht dann noch weitere 5 Leute mit durchschleppen, die man da bis ewig weiter beschäftigt.
Das heißt, das, was wir alle bestimmt schon mal gehört haben, so dieses verhaltensbedingt, personenbedingt oder betriebsbedingt, diese Gründe brauche ich als kleiner Unternehmer nicht in die Kündigung reinzuschreiben.
Ja, so ist es genau.
Brauche ich nicht oder sollte ich auch keine Begründung angeben in der Kündigung?
Ich würde tatsächlich auch wirklich darauf verzichten. Also das ist auch, das gilt allerdings auch für größere Betriebe, dass die auch den Kündigungsgrund nicht immer zwingend dezidiert angeben müssen. Ich würde tatsächlich auch davon abraten, weil es ist immer, je mehr man angibt, desto mehr Angriffspunkt gibt es auch einfach. Ne?
Das heißt so, einfach mal dahergesagt, steht dann, hiermit kündige ich unser Arbeitsverhältnis vom zum fristgerecht und Achtung, das ist jetzt sicherlich ein bisschen umfangreicher, aber ich muss keinen Grund angeben in der Kündigung.
So ist es. Meist folgt dann ja noch so eine kleine Belehrung von wegen, Sie haben sich bei der Bundesagentur für Arbeit arbeitslos zu melden oder arbeitssuchend zu melden und Ihre Wertgegenstände sind zurückzugeben, die der Firma gehören. Sie sind weiterhin zur Verschwiegenheit verpflichtet. Sie bekommen ein Arbeitszeugnis. Und das war es dann tatsächlich auch, ja.
Okay, an der Stelle, was vielen von euch da draußen ganz oft so unangenehm aufstößt, ist, du hast von Kündigungsfristen gesprochen. Viel ist nicht klar, dass Mitarbeiter ja viel schneller kündigen können, wenn ich es im Arbeitsvertrag nicht anders geregelt habe.
Ja, genau. Da habe ich nämlich nur 4 Wochen. Und das kann wirklich schnell gehen. Und momentan, wenn wir mal ehrlich sind, so wie der Arbeitsmarkt noch aussieht, ist das ja auch die viel größere Sorge oder die viel größere Furcht. Und das ist ja zum Teil auch so ein bisschen angebracht, ne? Gibt einem dann ja auch zu denken, so ein bisschen darüber, was kann ich eigentlich bieten. Ne? Weil andersrum geht es dann eben auch genauso schnell, dass ein sehr geschätzter Arbeitnehmer eben sagt, so, ich suche mir dann doch was anderes.
Und das ist so ein bisschen meine Sorge, wenn ihr ganz unreflektiert, so wie Laura das vorhin beschrieben hat, nach einem Abend, wo ihr alles runtergeschrieben habt, am nächsten Morgen mit einer Abmahnung in die Praxis kommt und die einfach auf den Tisch legt, dass das dann im Team so ein bisschen negativ aufgefasst wird und dass dann Leute sich überlegen, puh, hier wird mit Abmahnungen gehandelt und inflationär umgegangen, dann suche ich mir was Neues, dann kann das schnell in der Richtung gehen, die wir auf gar keinen Fall wollen. Deswegen ist Mitarbeiterführung ein wichtiges Thema und das Thema Kritikgespräche. Du hast es vorhin gesagt, es gibt Kolleginnen und Kollegen, Praxisinhaberinnen und Praxisinhaber sagen, oh nee, ich spreche das nicht so gerne an. Das hilft nichts. Ihr seid Chefinnen und Chefs und Führung ist, und das ist auch nicht neben der Arbeit, sondern Führung ist eure Arbeit. Das höre ich ja auch ganz oft, oh, wann soll ich das neben der Arbeit noch schaffen? Nee, Praxisinhaber und Praxisinhaber sind Chefs und Chefsein ist Arbeit. Manchmal harte Arbeit und ganz oft auch richtig coole Arbeit.
Und solche Sachen, das darf man auch nicht unterschätzen, das spricht sich auch immer rum. Selbst wenn man meint, man hat jetzt hier wirklich so das schwarze Schaf und der hat es auch einfach verdient, dass der jetzt mal eine Abmahnung kassiert. Der wird das trotzdem weitertragen, das wird sich rumsprechen und irgendwann wird dann auch der Mustermitarbeiter und der noch so gute Mitarbeiter denken, oha, wenn hier gar keine Kritik geäußert wird, wenn es hier gar kein Kritikmanöver gibt und solche Sachen kommen scheinbar aus dem Nichts und mein Arbeitgeber ist so unberechenbar, dann ist das ein ganz, ganz wesentliches Manko und dann ist das was unheimlich viel Angst und Unsicherheit verbreitet. Ne? Wenn ich denke, ich bin hier gar nicht sicher in meinem Doing, auf meinem Arbeitsplatz. Schon ein geringster Fehler führt gar nicht dazu, dass es offen angesprochen wird, sodass ich die Chance habe, es zu verbessern oder es anders zu machen. Und dann kommt aus dem Nichts irgendwie so eine Abmahnung oder eine Kündigung. Da fragt man sich, bin ich hier überhaupt sicher? Kann ich hier irgendwie meine Zukunft gestalten oder kann es morgen schon ganz anders aussehen?
Wenn ihr eine kleinere Praxis habt, ich will gar nicht von kleiner Praxis sprechen, weil wenn man 9 Mitarbeiter hat, ist das schon für unsere Branche echt ganz schön groß. Aber wenn ihr eine kleinere Praxis habt, die also nicht in den Bereich des Kündigungsschutzgesetzes fällt, dann etabliert ein gutes System mit Mitarbeitergesprächen, mit Kritik- und Feedbackgesprächen. Seid transparent, wenn ihr diese Gespräche führt. Und wenn ihr plant, jemanden zu kündigen, bezieht die anderen Kolleginnen und Kollegen mit ein. Und dort könnt ihr möglicherweise, wenn ihr euch dafür entscheidet, den Schritt mit der Abmahnung auslassen. Für den Bereich eine letzte Frage für mich, Laura. Wenn jetzt der Mitarbeiter trotzdem Kündigungsschutzklage einreicht, was ich rausgehört habe, könnte er trotzdem tun und ich dann vor Gericht, vor einem Richter das Ganze verhandeln muss, sollte ich einen Anwalt mitnehmen oder kann ich mir so sicher sein, dass ich es lieber ganz alleine mache?
Also grundsätzlich rate ich ja immer dazu, sich da Unterstützung zu holen. Aber da ist es tatsächlich so, das Arbeitsrecht ist einfach sehr freundlich, was Nicht-Juristen angeht. Mhm. Ne? Und das ist relativ niederschwellig. Das Ganze, also arbeitsrechtliche Prozesse fangen immer mit einem Gütetermin an, wo auch kein Anwaltszwang besteht. Mhm. Und wo auch nicht der zukünftige Weg des Verfahrens ohne Point of Return, sage ich mal, beschritten wird. Ich kann einfach erstmal sagen, ach, ich gehe da jetzt mal hin zu diesem Gütetermin. Also wir Anwälte sagen da manchmal auch so ein bisschen zum begleiteten Kekse essen, weil also mittlerweile ist das ein bisschen abgespeckt. Da sind die Gerichte nicht mehr ganz so gastfreundlich. Aber früher gab es dann immer, dachte man sich, ja, das ist wie so eine Mediation. Da setzt man sich in den Raum. Das Ganze findet auch nicht in so einem normalen Sitzungssaal statt, sondern eher in einem normalen Besprechungsraum, mittlerweile sogar zum Teil auch online. Und vor einem Güterichter, der also in dieser Sache auch kein Urteil sprechen wird. Und da spricht man dann einfach erstmal auf Sachebene darüber. Da wird nur ganz eingeschränkt eben auf juristische, rechtliche Sachverhalte eingegangen, sondern da wird einfach erstmal die Sachlage erörtert, da werden beide Meinungen zugehört und dann wird versucht, ob man da nicht schon eine Einigung ohne eigentlichen Prozess ja daraus produzieren kann, ob man sich nicht einfach so im Vorfeld einigen kann. Und da muss man auch nicht unbedingt mit einem Anwalt hingehen und das kann man sich einfach erstmal so angucken. Das ist jedem selbst überlassen. Wenn man gerade auch sagt, ach Mensch, ich habe auch gar kein Interesse daran, das jetzt lange auszufechten vor Gericht, dann einigen wir uns halt, dann kann man auch, ohne dass man zusätzlich Anwaltskosten produziert, dahin gehen. Andererseits, gerade weil ich ja meinte, dass ihr als Arbeitgeber bei Kündigungsschutzklagen im kleinen Betrieb, wenn man das jetzt nicht gerade komplett unbillig gemacht hat, total einfach nur als Strafe, sagt der Gesetzgeber, dann habt ihr auch eine gute Chance und da macht es dann natürlich schon Sinn, gerade weil viele auch eine Rechtsschutzversicherung haben und da sind arbeitsrechtliche Sachen auch von abgedeckt meistens, sich da einen fixen Anwalt zu nehmen und das dann kurz feststellen zu lassen, dass ihr da recht habt. Da seid ihr einfach häufig als Arbeitgeber auch im Recht, das ist so.
Ein Punkt, den ich gerade aus einer aktuellen Beratung hatte, wo man auf jeden Fall auch aus meiner Sicht bei einer kleineren Praxis aufpassen muss, wenn der Mitarbeiter einen Grad der Behinderung hat, also eine Schwerbehinderung hat, dass man dann ja nicht ganz so einfach agieren kann, wie wir das gerade beschrieben haben.
Genau, das ist das, warum ich auch mal sage, der reguläre Kündigungsschutz gilt nicht für Kleinbetriebe oder Kleinunternehmer. Aber es gibt auch noch einen besonderen oder einen speziellen Kündigungsschutz. Und das sind die Leute, die eben schwerbehindert sind, werdende Mütter, Leute in Elternzeit. Also da gilt noch der besondere Kündigungsschutz und da ist das Ganze nicht so einfach durchzuziehen. Also da sind die normalen Schritte zu unternehmen, beziehungsweise in diesen Fällen ist es ja auch nochmal erschwerter, weil da ja auch noch die Zustimmung zur Kündigung von der obersten Landesbehörde für Arbeitsschutz zu erteilen ist. Also da würde ich wirklich auch dazu raten, wenn man zu solchen Mitteln greifen muss, ab und zu ist das leider der Fall, dass man auch solchen Personen kündigen muss oder das Arbeitsverhältnis beendigen muss, dass man sich da auf jeden Fall rechtliche Unterstützung holt, weil das ist tricky. Ja, auch vollkommen zu Recht, weil das sind ja auch einfach Personen, die einen besonderen Schutz genießen und auch genießen sollen. Die sind darauf angewiesen und da ist das auch richtig, dass die eine gewisse Verlässlichkeit haben und da das Arbeitsverhältnis nicht ganz so einfach zu beenden ist.
Okay, halten wir fest. Kleiner Betrieb, regulärer Kündigungsschutz, gute Struktur an Mitarbeitergesprächen mit Feedback- und Kritikgesprächen, mit Hinweis darauf, was passiert als nächster Schritt, dann kann ich die Kündigung aussprechen. Habt ihr Mitarbeiter mit besonderem Kündigungsschutz, dann bitte auf jeden Fall Unterstützung holen. Schwenken wir mal zu den größeren Betrieben, weil auch das werden immer mehr Kolleginnen und Kollegen, die größere Betriebe haben. Warum ist da eine Abmahnung wichtig, wenn ich spüre, es könnte darauf hinauslaufen in absehbarer Zeit, dass ich mich von einer Mitarbeiterin oder von einem Mitarbeiter trennen möchte? Was ist da jetzt so der Unterschied, Laura?
Ja, bei Arbeitgebern, die eben nicht unter diese Kleinunternehmerregelung fallen, da gelten halt auch die ersten beiden Abschnitte des Kündigungsgesetzes und damit das Erfordernis, dass A, eine Kündigung immer begründet ist, also es muss einen bestimmten Kündigungsgrund geben, personenbedingt, betriebsbedingt, verhaltensbedingt. Und dass vorher eben entsprechende Abmahnungen ausgestellt werden. Und man spricht da immer von 2 bis 3 in Ausnahmen bei geringem Fehlverhalten auch 3 bis 4 Abmahnungen aus dem gleichen Grund, bevor eine Kündigung ausgesprochen wird. Aber auch da muss ich sagen, man kann auch einfach mal was wagen. Mhm. Also man muss da jetzt nicht sagen, oh Gott, kann mir das noch um die Ohren fliegen? Brauche ich noch eine 5. Abmahnung? Das ist euer Auskommen. Ihr seid es euch selbst und dem Team auch schuldig, dass euer Betrieb funktioniert. Und da kann nicht einer bis zum Sankt-Nimmerleins-Tag durchgeschleppt werden. Wenn ein Fehlverhalten erneut auftritt und ihr habt darüber gesprochen und es ist vollkommen klar, der weiß Bescheid, dass das nicht geht, dann zieht das durch. Weil man muss ja immer überlegen, was im schlimmsten Falle passiert. Der schlimmste Fall, der passieren kann, ist ja, dass derjenige, was auch nicht an der Tagesordnung ist. Also manche, bei denen man dachte, oh Gott, der wird auf jeden Fall Kündigungsschutzklage einreichen oder da ein Larry machen, die ziehen dann auch einfach von dann. Die wollten es einfach mal probieren und die sind dann mit ihrer querulatorischen Ader dann irgendwie auf Granit gestoßen. Aber im schlimmsten Fall, wenn Kündigungsschutzklage erhoben wird, dann wird sich sowieso erstmal deren Anwalt bei euch melden und wird sagen, überlegt euch das doch nochmal, nehmt die doch nochmal zurück. Oder ja, reicht halt gleich Kündigungsschutzklage ein und da wird eben Prozess eingeleitet. Aber da gibt es so viele Stellen in so einem Verfahren, in so einem Kündigungsschutzverfahren, an denen man noch zu einer Einigung kommt, wo ihr wirklich ein gutes Ergebnis für euch erzielen könnt. Das ist nichts Schlimmes und Arbeitsrichter sind in der Regel auch sehr pragmatisch und sehen auch ganz genau, dass euch nicht zuzumuten ist, jemanden, der da wirklich den Frieden stört und euren Betrieb darunter zieht, dass der da noch groß mitzuschleifen ist.
Jetzt haben wir eine größere Praxis. Wir brauchen die Abmahnung als Instrument, weil wir jemanden kündigen möchten. Kannst du mal so ganz mit ein paar Punkten aufzählen, worauf ich achte, wenn ich eine Abmahnung schreibe, was da so rein müsste?
Also das Erste, worauf ich achte, ist eben in der Frist, ne, dass ich das Ganze möglichst nah im zeitlichen Kontext zu dem Fehlverhalten mache. So, man geht von 14 Tagen aus. Und da muss das Ganze eben auch als Abmahnung kenntlich gemacht werden. Also da darf dann nicht drüber stehen, Ermahnung oder ähnliches, muss wirklich Abmahnung heißen. Und am besten auch noch, die wievielte Abmahnung ist. Es ist die erste, die zweite, die dritte. Das ist dann ja eben einfacher nachzuvollziehen und dient auch so ein bisschen dem Beweis, wenn es da schon andere Abmahnungen gegeben hat. Dann meinte ich ja eingangs auch schon, das muss ein steuerbares Verhalten sein. Das sollte auch dargelegt werden. Also da sollte dann sowas drinstehen wie, obwohl wir das schon mehrere Male im Team oder zwischen 4 Augen angesprochen haben sie sich erneut nicht krank gemeldet und sind ohne Abmeldung im Team und ohne Krankschreibung 4 Tage ihrem Arbeitsplatz ferngeblieben. Dabei handelt es sich um ein vertragsbrüchiges Verhalten, so kann man immer noch sagen. Damit verstoßen sie eben gegen die Pflichten aus ihrem Arbeitsvertrag. Dann kann man immer noch so ein bisschen auch was Weicheres ausführen, indem man eben sagt, eine Zusammenarbeit für das Team ist unter diesen Umständen nicht möglich oder sie gefährden die positive Zusammenarbeit im Team. Und dann endet man meist damit, dass man darüber aufklärt, dass ein erneutes Verhalten, eine erneute Abmahnung oder auch eine Kündigung, aber in jedem Fall ein arbeitsrechtliches Vorgehen nach sich ziehen wird. Und dann lässt man sich das Beste am besten auch noch einmal unterschreiben. Man selbst hat das Ganze auch zu unterschreiben, handschriftlich. Und häufig fragen mich Leute, oh Gott, der wollte das jetzt partout nicht unterschreiben. Was mache ich denn? Man kann ja niemanden dazu zwingen oder niemandem die Hand führen zur Unterschrift. Dann ist auch das nicht schlimm, weil das im Prinzip nur dem dient, dass man eben beweisen kann, dass es demjenigen zugegangen ist. Das ist in der Regel aber kein Problem. Ne? Man selber hat es ja unterschrieben und manchmal hat man ja auch noch einen Zeugen dabei oder man hat es per Post zugestellt oder wie auch immer. Also wenn sich da einer partout weigert, würde ich mich jetzt nicht auf einen großen Streit einlassen. Die Hauptsache, dass man das selber unterschreibt.
Du hast jetzt darauf hingewiesen, dass man in der Abmahnung schon erwähnt, dass es zur Kündigung kommen könnte, wenn sich das Verhalten nicht ändert. Schreibe ich das schon bei der ersten Abmahnung mit rein?
Ja, das würde ich immer mit reinschreiben, dass eben von vornherein klar ist, das ist jetzt keine einmalige Sache oder keine willkürliche Geschichte gewesen, sondern das ist eben jetzt schon ein Instrument rechtlicher Natur, auch wenn du ja sagst, eine Abmahnung ist eigentlich kein Führungsinstrument und da gebe ich dir auch total recht. Also soweit sollte ich nicht kommen, dass ich mich als Führungskraft darauf stütze, dass irgendwelche arbeitsrechtlichen Disziplinarmaßnahmen zu meinem Führungsstil gehören oder Instrument aus meinem Führungsbaukasten sind, mit dem ich meine Leute leite. Also das hat der Gesetzgeber auch nie so intendiert, dass das etwas ist, womit ich meine Leute leite. Ne? Das ist halt wirklich, eigentlich, wenn ich an der Stelle bin, dass ich eine Abmahnung ausspreche, habe ich in meinem Hinterkopf schon, jetzt sammle ich schon meine Argumente, meine Beweise, meine Bausteine für eine absolute Trennung und vielleicht im Worst Case auch für ein Kündigungsschutzverfahren.
Ja, das ist auch so mein Bauchgefühl, dass ich sage, okay, Abmahnung ist für mich, ich habe mich schon entschieden, mich von jemandem zu trennen und brauche jetzt das Instrumentarium dafür. Wie viel Zeit darf maximal zwischen der letzten Abmahnung und dem Aussprechen der Kündigung vergehen?
Auch da redet man wieder von 14 Tagen, wobei man jetzt nicht sagt zwischen Aussprache der Kündigung und letzter Abmahnung, sondern eher zwischen letzten schädigenden Ereignis oder letzten Fehlverhalten und der Kündigung selbst sollen nicht mehr als 14 Tage vergehen. Wobei auch da immer noch mal ein bisschen unterschieden wird. Mir wird ja auch nicht alles sofort bewusst oder sofort klar. Das ist ja ganz häufig so, dass da ein Fehlverhalten stattfindet und ich merke das dann erst wesentlich später, also schon weit nach diesem 14-Tage-Zeitraum. Da gilt aber der Zeitpunkt als der ausschlaggebende, wann mir als Arbeitgeber oder als Berechtigter jetzt eine Kündigung auszusprechen, wann mir das bekannt wird. Okay. Weil vorher kann ich auch gar nicht reagieren. Mir muss das Ganze erstmal bekannt werden.
Du hast vorhin gesagt, eine Abmahnung sollte ich mir unterschreiben lassen. Das ist bestimmt auch ein wichtiger Punkt für viele Kolleginnen draußen und Kollegen. Wie geht eigentlich eine Kündigung zu? Wann gilt eine Kündigung als zugestellt und damit als fristwahrend?
Ja, das ist halt tatsächlich immer noch so ein Ding, dass irgendwie selbst für Anwälte, also vorteilhaft ist es immer, wenn man sich auf Anwaltsebene unterhält, also wenn man sich beispielsweise schon einen Anwalt genommen hat und mein Arbeitnehmer hat auch einen Anwalt, wobei man auch da sagen muss, ganz ehrlich, wenn es schon soweit ist, dass ich als Arbeitgeber einen Anwalt habe und mein Arbeitnehmer hat auch schon einen Anwalt und man tauscht nur noch Post über die Anwälte aus, dann ist sowieso schon irgendwie alles, ist das Kind schon komplett in den Brunnen gefallen. Aber der Vorteil ist da eben, Anwälte kommunizieren über das besondere Beamtenpostfach, besondere Anwaltspostfach. Das ist eben ein elektronisches Postfach, was verschlüsselte Nachrichten austauschen kann mit einem Zustellungsnachweis. Mhm. Diesen Zustellungsnachweis habe ich natürlich unter Otto-Normalverbrauchern nicht. Und da könnte ich ja sagen, naja, dann mache ich das Ganze halt als Einschreiben, als Einwurf einschreiben oder wie auch immer. Aber da ist es eben so, was wird mir denn überhaupt nachgewiesen bei einem normalen, regulären Einschreiben oder Einwurf einschreiben? Da kann ich ja nur nachweisen, dass ich einen Brief an Person X dann und dann zugestellt habe. Also ob da drin steht, herzlichen Glückwunsch, Sie haben eine Bingo gewonnen oder eine Beförderung bekommen oder wurden gekündigt, das kann ich ja gar nicht nachweisen. Aber trotzdem ist das natürlich, ich muss es ja irgendwie zustellen. Ja. Das ist ja einfach so. Ne? Und manche machen das dann eben, dass sie es persönlich übergeben. Dazu würde ich auch einfach immer raten. Das ist das Schlauste. Und wenn ich dann noch jemanden dabei habe, der das sieht, also der soll da gar nicht reingucken und das lesen, das ist ja vertraulich, aber der soll vielleicht im Nebenraum stehen und das sehen. Oder ich übergebe dem das und sage, bitte unterzeichne mir das, eine Empfangsbestätigung. Also auf persönlichem Wege, das ist eigentlich immer das Schlauste. Mhm. Da kann ich dann immer nachweisen, dass das eben an Tag X auch zugestellt wurde. Und ansonsten würde ich es wirklich, das habe ich tatsächlich auch schon mal gemacht bei meinem alten Arbeitgeber, dass ich jemanden persönlich die Kündigung in den Briefkasten geworfen habe und ein Handyvideo davon gemacht habe, wie ich das eingeworfen habe. Da könnte man jetzt natürlich auch wieder sagen, naja, die hat da halt irgendwie bei einem Briefkasten, bei der richtigen Hausnummer, irgendeinen Brief eingeworfen am Tag X. Ne? Aber irgendwie muss man ja einen Beweis erbringen. Ne? Also da kam es dann auch gar nicht dazu, das wurde gar nicht abgestritten. Es kam zwar noch zum Kündigungsschutzprozess, aber das wurde nicht abgestritten, dass die Kündigung form- und fristgerecht eingereicht wurde. Aber man sollte halt gucken, dass, wenn das mal bestritten wird, dass man irgendeine Möglichkeit hat, es zu weitestgehend zu beweisen. Ne? Weil kein Richter wird dann irgendwie sagen, ja, ich sehe Sie hier auf einem Handyvideo, wie Sie das eingeworfen haben, aber war denn da überhaupt eine Kündigung drin? Irgendwann wird er sagen, naja, also da ist jetzt die Darlegung des Arbeitgebers doch ein bisschen einleuchtender, wird wohl so passiert sein.
Ich spinne das mal weiter. Du könntest ja auch theoretisch das Handyvideo mit dem Schriftstück machen, das Schriftstück dann nochmal falten und in den Umschlag packen. Dann ist es wahrscheinlich 100% safe. Dann sind wir aber, glaube ich, schon bei Paranoia. Keine Frage. Ich habe eine Zeit lang empfohlen, wenn Praxisinhaberin sich unsicher war, Gerichtsvollzieher stellen doch auch Kündigungen zu.
Ja, das stimmt. Die stellen auch Kündigungen zu. Das habe ich persönlich tatsächlich noch nie gemacht. Mhm. Über Zustellungsboten, Zustellungsbevollmächtigte kann man aber grundsätzlich auch machen. Ne? Aber das ist grundsätzlich... Wenn man die Möglichkeit hat, das persönlich zu tun, würde ich es immer persönlich machen.
Da hilft ja auch, oder da gilt ja auch dass diese Weisheit, man trifft sich immer zweimal im Leben. Und ich bin mir ziemlich sicher, wenn man auch den Kündigungsprozess respektvoll und gut strukturiert gestaltet, dann sind alle Türen offen, dass man sich auch später nochmal, wenn man sich bei einer Konferenz trifft oder bei einer Fortbildung, dass man jetzt plötzlich nicht den Stuhl wechselt, sondern sagt, okay, da ist mal was schiefgelaufen, aber grundsätzlich sind wir respektvoll von beiden Seiten miteinander umgegangen.
Ja, auf jeden Fall. Also wir erzählen ja hier wieder auch schon die Geschichten ganz tief aus dem Nähkästchen, genau. Ne, mit Handyvideos und sonst was. Das ist, da möchte ich auch nochmal ganz klar darauf hinweisen, ne, das ist nicht der Regelfall, dass da einer wirklich so erpicht darauf ist, einem jetzt noch einen reinzuwirken. Ne? Und ihr müsst ja auch mal aus eurer Sicht gucken, ihr habt keine Lust auf ein gerichtliches Verfahren, wollt einfach eurem normalen Praxisbetrieb nachgehen, dass es eurem Team gut geht. Und anders ist es ja auch. Also selbst wenn da jetzt jemand ist, der sich mal fehlverhalten hat und wo es einfach nicht geklappt hat in dieser Konstellation mit dem Arbeitsverhältnis. Aber in der Regel sitzt da ja auch jemand, der einfach nur seiner Tätigkeit nachgehen will, der will seinen Lebensunterhalt verdienen. Und der hat weder Muße noch Zeit noch Lust, jetzt irgendwie Anwälte sich zu nehmen und Kosten und Zeit intensiv da Terror zu machen.
Genau. Und das Beste ist sowieso, wenn wir uns nicht mit dem Thema Kündigung und Kritikgespräch beschäftigen müssen in der Praxis. Es kommt vor, aber cool ist es, wenn wir es nicht tun. Deswegen nochmal mein Hinweis. Sorgt dafür, dass eure Mitarbeiter sich gut geführt fühlen. Sorgt dafür, dass sie Sinn in ihrer täglichen Arbeit haben und dass sie erfolgreich sind. Und dann bleiben Leute auch gern bei euch und dann kriegt ihr es als Team zusammen auch gut gewuppt. Liebe Laura, vielen Dank für das coole Gespräch. Ich freue mich aufs nächste Mal.
Ich freue mich auch und ich danke dir.
Tschüss.
Tschüss.
Das war OP Podcast, der Podcast rund um Therapie und Praxis. Wir sprechen hier über Praxismanagement, Praxisalltag, über Teamführung und über Fragen zur Zukunft der Heilmitteltherapie. Immer donnerstags kannst du eine neue Folge hören, dort, wo du deine Podcasts am liebsten hörst. Folg uns und teil uns auf Instagram oder Facebook und hinterlasse uns deinen Kommentar und deine Bewertung. Bis zum nächsten Mal.